Einen wunderschönen guten Morgen noch von mir. Was in Klingenthal alles los ist. Pippi Langstrumpf. Bei den Kindern geht's um die Erbsen. Bei uns heute hier am Gottesdienst, heute geht's um dein Hemd. Also ich habe heute extra eins angezogen, ne? Und wenn ich so gucke, manch einer hat ein Hemd an. Gut, die Damen, die haben eine Bluse an, ne? Es geht um dein Hemd, denn das letzte Hemd hat keine Taschen. Das hören wir ja manchmal, vor allem dann, wenn jemand gestorben ist, der viel Geld hatte. Vielleicht hast du vorher recht neidisch auf den geschaut, aber jetzt ist endlich wieder Gerechtigkeit hergestellt. Doch das Sprichwort sagt eigentlich was ganz anderes aus, denn am Ende unseres Lebens können wir nichts mitnehmen. Und so könnte auch der Bibelvers oder der Bibeltext für heute überschrieben werden. Der sollte jetzt hier irgendwie dran erscheinen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ah, jawohl. Aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 12. Dort heißt es: Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nur Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, wir wollen dich bitten, dass dein Wort in unserem Herzen starke Wurzeln schlägt, dass es Früchte bringt. Schenk du uns das nötige Hören und die nötige Tat. Amen. Die Geschichte vom reichen Kornbauern. Eine sehr bekannte Geschichte. Aber sie wäre zu kurz gedacht, wenn am Ende die Erkenntnis bleibt: Das letzte Hemd hat keine Taschen. Der Text, der möchte uns vielmehr einladen zu einem Perspektivwechsel, eine andere Blickrichtung. Denn bei genaueren Hinschauen werden doch einige Dinge deutlich. Deshalb die Frage: Was hat denn der reiche Mann falsch gemacht? Warum hat er viele Schätze, aber ist trotzdem nicht reich bei Gott? Oder anders herum gefragt: Was macht denn überhaupt reich bei Gott? Schauen wir uns also diesen Bauern einmal an. Ein reicher Bauer hat eine gute Ernte eingefahren. Reich war er schon vorher. Jetzt ist er also noch reicher. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich auch in Klingenthal. So ist es manchmal. Wo schon Geld ist, da kommt noch mehr dazu. Nicht, dass der reiche Bauer nicht dafür gearbeitet hätte. Er ist auf alle Fälle kein Faulpelz. Und er verdient auch sein Geld nicht mit Aktienspekulationen oder irgendwelchen windigen Geschäften, sondern mit seiner Hände Arbeit. Und er kann zu Recht stolz sein auf das, was er erreicht hat. Nun aber hat er ein Problem. Die Ernte ist zu groß. Die Lagerkapazitäten reichen nicht aus, denn die sind nur für den Normalfall ausgelegt. Ja, auch Reichtum bringt manchmal so seine Probleme mit sich. Diese Sorgen möchte ich mal haben, denkst du vielleicht. Ich bin froh, wenn ich gerade so rumkomme und wenn es am Ende noch für ein bisschen Wohlstand und Luxus reicht. Und Tino, du hast das vorhin schon gesagt, so diese verrückten Zeiten. Wir leben tatsächlich in ganz schön verrückten Zeiten. Seit einem Jahr erleben wir das, ne? Die Menschen, vielleicht auch du selber, machst dir mehr und mehr Sorgen um deine Existenz. Wie sollen wir die Stromrechnung bezahlen? Die Heizkosten? Ein Glück, dass es die Bremsen gibt, ne? Aber trotzdem, wie lange halten die Bremsen? Reicht das Geld am Ende noch, dass ich mir das Essen leisten kann? Menschen haben Sorgen, dass vieles von dem, was sie lange Zeit als selbstverständlich angeschaut haben, jetzt irgendwie den Bach runtergeht. Die Sorgen sind durchaus berechtigt. Aber dennoch, wir leben in einem reichen Land. Hungern müssen wir nicht. Die medizinische Versorgung ist immer noch gut. Und doch, der Wohlstand ist irgendwie ernsthaft bedroht. Und den Menschen, denen geht's eher nicht so wie den reichen Bauern, sondern eher wie denen, die nicht so viel haben. Von denen gab es übrigens auch damals, als Jesus die Geschichte erzählt, viel mehr als heute. Aber schauen wir nochmal den Bauern an. Er hat also mehr, als er lagern kann. Was tun mit dem Überfluss? Gut anlegen. Investitionen in die Zukunft. Scheunen, Lagerhäuser, Silos abreißen und neue, größere bauen. Denn der kluge Bauer baut vor. Ist daran etwas falsch? Das tun doch alle. Ich glaube, wir haben alle irgendwie eine Lebensversicherung. Wir haben auch alle, also zumindest die, die schon Geld verdienen, in die Rentenversicherung eingezahlt oder haben irgendwie fürs Alter vorgesorgt, damit eben keine Versorgungslücke klafft. Der kluge Mann und die kluge Frau, die bauen vor. Und ein Narr ist, wer das nicht tut und einfach meint, ach, das wird schon alles irgendwie gut gehen. Was ist also falsch an dem Verhalten des reichen Bauern? Es ist nicht, dass er reich ist. Darin wird er nämlich auch nicht kritisiert. In der Bibel ist Reichtum und Wohlstand ein Zeichen für Gottes Segen. Und jetzt mache ich mal eine kleine Pause. Jetzt bist nämlich du dran. Ich habe euch heute in der Predigt ein paar Aufgaben mitgegeben. Und das ist meine erste Frage an dich. Was siehst du in deinem Leben als Segen an? Und damit es hier nicht ganz so schweigsam ist, dürft ihr mal mit euren Nachbarn oder in der Bank plauschen. Was siehst du in deinem Leben als Segen an? Wo konntest du schon Dinge ernten? Mal eine Minute, überleg mal und erzähl mal mit deinem Nachbarn. Los geht's. Das sollten wir viel öfters tun. Mal in unserem Leben zu gucken, was habe ich denn an Guten erlebt? Das war für uns ein Geschenk an uns alle. Danke euch, dass ihr von eurem Leben erzählt habt, von den Segen, den Gott hineinlegt. Und jeder, der sich mal Zeit nimmt, mal Ruhe fasst und schaut, was habe ich denn schon an segensreichen Momenten erlebt? Wir werden alle was finden. Also Wohlstand ist nichts Schlimmes. Das ist Segen Gottes und dafür kannst du dankbar sein. Und dabei ist manches gar nicht wirklich gesät, sondern einfach geschenkt. Was du sähst, das erntest du. Aber wir ernten manchmal mehr, als wir gesät haben, weil es Gott mit uns gut meint. Also, der Fehler des Bauern ist nicht, dass er reich ist. Auch nicht, dass er für seine Zukunft vorsorgen will. Was aber dann? Kommt nochmal der Text von vorn, sondern ich habe ein bisschen was markiert. Wenn man sich nämlich dieses kurze Selbstgespräch des Bauern einmal anschaut, indem er überlegt, was er mit seiner guten Ernte anfangen soll, da fällt nämlich etwas auf. In diesen wenig Sätzen steht 10-mal das Wort ich und meine. Meine Früchte, meine Scheunen, mein Korn, meine Vorrede und schließlich meine Seele. Das ist sein Problem. Es kreist alles nur um seinen Besitz, sein Denken, sein Planen, sein Handeln und auch sein Fühlen. Wie kann ich meinen Besitz vermehren? Wie kann ich meinen Reichtum ausbauen? Wie kann ich dadurch meine Zukunft sichern? Der gefährliche Trugschluss dabei ist, er meint, auf diese Weise könnte er sein Leben sichern, seine Seele sichern und beruhigen. Auf diese Weise könnte er innere Ruhe finden. Auf diese Weise könnte er im Einklang mit sich selbst und seiner Umwelt leben. Auf diese Weise fände er Seelenfrieden. So könnte man auch sagen. Liebe Seele, hab nun Ruhe, iss und trink und hab guten Mut. Deshalb muss er sich sagen lassen, du Narr, du hast genau daneben gelegen. Du hast völlig falsch kalkuliert bei all deinen klugen Plänen und Berechnungen. Alles kreist um seinen Besitz und vor allem, er kreist um sich selber. Ich frage mich, wo kommen da die anderen vor? Welche Rolle spielen die für ihn? Seine Frau, seine Kinder, seine Familie, die Arbeiter, die er beschäftigt, seine Nachbarn, Berufskollegen, seine Geschäftspartner, die anderen Menschen in seinem Dorf, in seiner Stadt, ja auch die Tagelöhner und Kranken. Wo sind bitte die? Die, die sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlagen müssen. Haben die in seinem Gedanken überhaupt Platz? Bezieht er sie irgendwie in seine Überlegung und Planung mit ein? Wenn er überlegt, was er mit seinem unerwarteten Überfluss anfangen soll, der ihm da geschenkt worden ist, sie kommen ihm nicht in den Sinn. Und deswegen ist er nicht reich bei Gott. Deswegen hat er zwar Schätze, die er angesammelt hat, aber mehr eben nicht. Und deswegen irrt er sich, wenn er sagt, liebe Seele, hab nun Ruhe. Wie hätte er nun reich werden können bei Gott? Hätte er alles aufgeben müssen oder auf seine gute Ernte verzichten müssen? Ich denke, daran ist nicht gedacht. Das hat auch Jesus nicht vor mit der Geschichte. Er hätte stattdessen anders und grundsätzlicher nachdenken müssen. Nicht nur technisch, wie kriege ich das hin mit meiner Ernte und mit meinem Wohlstand. Da legt er schon Klugheit an den Tag. Und trotzdem ist er ein Dummkopf. Du Narr. Grundsätzlicher Nachdenken heißt nämlich, und das steht ein bisschen weiter oben, bevor Jesus das Gleichnis erzählt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Dieser einfache Satz sagt eigentlich alles. Angesichts des unerwarteten Gewinns nachdenken über eine ganz andere Frage. Und mit den Fragen gehe ich euch jetzt nochmal ein bisschen auf den Geist. Das sind nämlich Fragen, die tiefer hineingehen, wo du wirklich Seelenfrieden finden kannst. Es sind die Fragen, wovon lebe ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Worauf kommt es wirklich an? Was verschafft mir wirklich Seelenfrieden? Denk mal über eine von den Fragen nach. Ich gebe zu, das sind keine einfachen Fragen. Aber das sind die Fragen, die dein Leben wirklich reich machen. Es ist nicht das, was du im Portemonnaie hast oder zu Hause angehäuft hast. Es sind genau die Fragen, die dich reich machen, die deiner Seele Frieden geben. Solche Fragen regen nämlich zum Umdenken an. Und das möchte der Text und diese Geschichte, die Jesus erzählt. Mit diesen Fragen hätte sich unser Bauer immer noch freuen können an seinem Reichtum und seiner guten Ernte. Er hätte noch nicht mal ein schlechtes Gewissen haben müssen. Er hätte aber durch dieses Nachdenken über solche Fragen einen anderen Blick bekommen. Einen weiteren Blick, nicht mehr nur um sich selbst. Weiter blicken als das, was vor den Füßen ist. Da wäre auf einmal der andere im Blick gekommen. Und andere Fragen wären gefunden worden. Auf dieses kommt's an. Der andere Blick, auf den Blick weg von dir hin zu deinem Nächsten und zu Gott. Wir spüren in unserer Welt eine große Veränderung. Da haben wir die Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine. Tagtäglich in den Nachrichten und auch beim Einkaufen. Wir merken, die Ressourcen unserer Erde sind endlich. Wir können eben nicht auf Teufel komm raus leben. Und auf was schaust du? Nochmal, es kommt auf den anderen Blick an. Ein Blick, der nicht darauf ausgerichtet ist, wie ich selbst durchkomme und möglichst meinen Lebensstandard bewahren kann, sondern der Blick, der auf den anderen gerichtet ist. Der Blick auf meinen Mitmenschen in meiner Straße, auf Arbeit und auch der, der gerade neben dir sitzt, der hinter dir sitzt, der vor dir sitzt. Wir müssen uns nicht nur die Frage stellen, wie können wir uns die Heizung noch leisten, sondern es ist die Frage, wie und was können wir für die tun, die mit uns leben? Was brauchen die gerade? Und jetzt wird es für dich ganz konkret. Nochmal so ein anstrengendes Ding in dieser Predigt. Was kannst du ganz konkret für andere tun? Für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für denjenigen, der jetzt neben dir sitzt. Schau mal und mach's mal ganz konkret. Was willst du in dieser kommenden Woche für eine von diesen Personen tun? Dieser Text will uns zu einem Perspektivwechsel einladen. Vom Ich und Meine hin zum Wir und Unseren. Auf den weiten Blick kommt es an. Was wir sehen, das ernten wir. Wenn wir diesen weiten Blick haben, dann ändert sich auch unser ganzes Umfeld. In diesen schwierigen Zeiten, in denen wir gerade leben, kommt es genau darauf an. Ob wir als Gesellschaft zusammenbleiben oder ob wir uns immer weiter auseinander dividieren. Ob das Ich-Sagen gewinnt oder das Wir-Sagen. Noch einmal zurück zur Geschichte, die Jesus erzählt. Der reiche Bauer, er stand nicht vor einer drohenden Notsituation. Es drohte weder Inflation noch Energienotstand. Er musste sich auch nicht einschränken. Im Gegenteil, alles schien in bester Ordnung. Weiter so war die Devise. Meine Früchte, meine Scheunen, mein Korn, meine Vorräte und schließlich meine Seele. Darauf hat er seinen Blick gerichtet. Was aber hätte dieser Bauer anders machen können? Eben mit diesem anderen neuen Blick, den Jesus hier eröffnet. Vielleicht hätte er ein großes Fest geben können für seine Leute, die wie er hart gearbeitet haben. Vielleicht hätte er auch ein oder zwei Leute mehr einstellen können und ihnen und ihrer Familie Lohn und Brot geben können. Vielleicht hätte er eine Lohnerhöhung beschlossen für die Arbeiter und auch für die Tagelöhner. Oder auch einmal eine Gewinnbeteiligung. Dann wären die neuen Scheunen, die Lagerhäuser und Silos am Ende vielleicht etwas kleiner ausgefallen. Vielleicht hätte er auf den Neubau sogar verzichten können, weil das alte ja für den Normalfall schon gut genug ist. Am Ende hätte er vielleicht nicht allein da gesessen und gerechnet und am Ende gesagt, so liebe Seele, hab nun Ruhe. Sondern ich stell mir vor, am Ende hätte er zusammen mit den anderen ein Fest gefeiert, wie wir nachher. In großer Runde dagesessen, zufrieden und auch ein bisschen stolz. Und er hätte die Sache überschlagen und sich gewundert, wie viele Früchte die Ernte jetzt schon hat, weil er die anderen im Blick hat. Dann wäre er vielleicht aufgestanden und hätte zu den anderen gesagt, Gott sei Dank, dass wir genug haben und nicht Not leiden müssen. Und das erleben wir immer wieder, dass Gott uns reich beschenkt. Wir ernten nicht nur das, was wir säen, wir ernten noch viel, viel mehr, weil wir einen gütigen und liebenden Vater im Himmel haben. Amen.